Die drei Fragezeichen stiegen in Peters alten MG und fuhren gemächlich einige hundert Meter die Straße hinunter. Dann bog der zweite Detektiv in eine Nebenstraße ein und parkte hinter einem grauen Ford. Von hier aus konnten sie unbemerkt die Zufahrtsstraße zum Boxzentrum überblicken.
Ja, so. Wenn ich recht habe, müsste er jeden Augenblick zurückkommen.
Köpfe runter! Da kommt er schon!
Gesehen hat?
Glaube ich nicht.
Wie ich es vermutet habe. Der fährt zurück zum Boxzentrum.
Soll ich hinterher?
Nicht nötig, Kollege. Was hätten wir schon davon? Ich schlage vor, wir fahren zurück zur Zentrale.
Einverstanden.
Lass uns den kürzeren Weg durch die Berge nehmen.
Mhm. Dann mal los.
Fahr langsamer, Peter.
Was ist denn in dich gefangen? Hier auf dieser Strecke kann ich meine Kiste mal so richtig ausfahren.
Du sollst trotzdem langsamer fahren.
Was ist denn los? Wir fahren jetzt nur noch 40 Meilen.
Wir werden verfolgt. Schau mal in den Rückspiegel.
Blauer Chrysler.
Der Wagen hält sich konsequent hinter uns. Alle anderen haben uns schon längst überholt.
Na und? Wenn es ihm Spaß macht? Oder soll ich ihm mal zeigen, was eine Hake ist?
Och, Peter, versuch's.
Na, Peter, schon hat's doch noch drauf, oder?
Der Chrysler dreht auf. Was machen wir denn jetzt?
Noch ein bisschen schneller fahren und sehen, was passiert.
Wer kann denn das sein?
Achtung, der Truck!
Das war ja höllisch knapp.
Der Chrysler bleibt dran.
Könnt ihr den Fahrer sehen?
Nicht zu machen. Der Kerl hält gerade so viel Abstand, dass man von ihm fast nichts erkennen kann.
Im Handschuhfach, da liegt ein Fernglas lustig.
Moment.
Na? Und? Was siehst du denn, Just?
Es wackelt so. Riesige Sonnenbrille.
Ja?
Baseballmütze. Der Kerl ist praktisch maskiert.
Centauria?
Keine Ahnung. Er ist wirklich nicht zu erkennen.
Verdammt! Wenn man nur wüsste, was dieser Kerl im Schilde führt.
Ich fürchte, den hat jemand auf uns angesetzt.
Er holt auf! Jetzt kommt er!
Verdammt! Wir fahren jetzt direkt am Abgrund. Und da ist nicht die Schlucht! Der ist wahnsinnig,
der wird uns rammen! Was soll ich denn machen? Rechts ist die Schlucht und links die Felswand!
Gib Stoff, Mann!
Das geht nicht! Die Temperaturanzeige steht mitten im roten Bereich! Gleich fliegt uns der Motor um die Ohren!
Jetzt! Kommt auf uns zu! Durchhalten! Dort vorne kommt ein Waldstück! Gib Gas!
Festhalten!
Der Kreisler hat sich aus dem Staub gemacht. Der wollte uns umbringen.
Ja.
Erstmal aussteigen, Kollegen.
Ich bin völlig am Ende. Aber Peter, einen Punkt mehr lassen. Du hast ausgezeichnet reagiert. Glückwunsch, Peter. Wirklich ganz toll.
Danke.
Na, warte. Das war kein Spaß mehr. Das wird der Kerl büßen.
In der Zentrale griff der erste Detektiv zielstrebig zum Telefon und rief Inspektor Cotta an.
Inspektor Cotta?
Tag, Inspektor. Hier Justus Jonas.
Hallo, Jungs. Lange nichts voneinander gehört. Wo brennt's denn?
Wenn wir das wüssten. Wir ahnen bloß, dass da etwas faul ist.
Wo denn?
Nicht mal das können wir genau sagen. Sagt Ihnen vielleicht der Name Don Jordan etwas? Er ist Journalist bei der...
Los Angeles Post, ich weiß.
Kennen Sie ihn?
Bis heute kannte ich ihn nicht. Darf man fragen, was ihr mit ihm zu tun habt?
Das ist eine lange Geschichte. Aber wieso haben Sie ihn gerade heute kennengelernt?
Es sieht so aus, als ob jemand einen Anschlag auf Mr. Jordan verübt hat.
Merkwürdig. Wir waren zufällig gestern bei ihm.
Ein herabstürzender Blumentopf hat ihn am Kopf getroffen. Sieht böse aus. Er liegt jetzt im Krankenhaus und ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Aber es gibt eine Zeugin, die Stein und Bein schwört, dass es kein Unfall war. Nach Ihrer Aussage ist der Blumentopf absichtlich heruntergestoßen worden. Vorsichtshalber haben wir einen Polizisten vor Mr. Jordans Zimmer postiert. Die Krankenschwester hat berichtet, er würde die ganze Zeit wirres Zeug reden. Aber immer wieder kommt dieselbe Vokabel vor. Betrug. Doch jetzt möchte ich auch gerne wissen, in welcher Sache ihr ermittelt.
Justus berichtete in ein paar Sätzen die Geschichte von Irma Bannisters Segelunfall, den zwei Spiegeln und ihrem Besuch in der Lokalredaktion der Los Angeles Post. Allerdings verschwieg er ihre Verfolgungsjagd mit dem grauen Kreisler, um den Inspektor nicht allzu sehr zu beunruhigen. Cotters Enttäuschung war unüberhörbar.
Das ist alles? Na schön, wir bleiben in Kontakt. Seid weiterhin vorsichtig, klar?
Klar, Inspektor.
Das ist schon ein merkwürdiger Zufall. Zwei Anschläge an einem Tag. Glaubt ihr, dass sie miteinander in Verbindung stehen?
Wenn ja, wollte unser Mr. X auch an Mr. Jordan eine deutliche Warnung loslassen oder ihn gar aus dem Weg räumen.
Sag mal, Just, was ganz anderes. Ist deine Tante zufällig zu Hause?
Glaube ich schon. Willst du dich etwa zum Abendessen einladen lassen?
Ich habe da nur so eine Theorie. Ich würde gern ein Experiment durchführen, aber dazu bräuchte ich die Stimme deiner Tante.
Was hast du vor?
Ja, das erkläre ich am besten, wenn wir alle zusammen sind.
Dann lasst uns rübergehen. Kommt!
So, ja.
Na, ihr drei? Was treibt euch denn hierher?
Tag, Mrs. Jonas.
Hi, Onkel.
Hi, Jungs.
Hallo.
Tante Mathilda, Bob hatte eine Bitte an dich. Er will aber nicht so recht mit der Sprache rausrücken, worum es dabei geht.
Das hört sich ja geheimnisvoll an. Worum geht's denn, Bob?
Ja, also, können Sie sich noch an die Stimme von Irma Bannister erinnern?
Irma? Natürlich. Sie ist ja häufig zu Gast bei uns gewesen. Sie hatte einen leichten Bostoner Akzent. Ich glaube, ihre Familie stammt aus dem Osten.
Könnten Sie ungefähr so reden wie sie?
Ich? So reden wie Irma?
Sie sollen nur ein paar Worte sprechen, am Telefon.
So. Und welche Worte wären das?
Ja, ganz einfach. Sie müssen bloß sagen, Hallo, Lou, ich bin's, Irma.
Aber warum sollte ich das tun, Bob?
Weil wir doch alle Ihrem Mann bei dieser Spiegelgeschichte helfen wollen, oder?
Das hört sich gut an.
Es liegt mir aber gar nicht, mich als jemand auszugeben, der ich gar nicht bin. Und schon gar nicht jemand, der dazu auch noch tot ist.
Na, darum geht es ja gerade. Es ist ein Experiment, wenn Sie wissen, was ich meine.
Gar nicht mal so schlecht, Bob.
Also ich verstehe kein Wort.
Da muss ich ihr recht geben. Warum soll sich Mathilda als Irma ausgeben, wo die Ärmste doch längst auf dem Boden des Pazifik liegt?
Es würde jetzt so lange dauern, bis ich Ihnen das erklärt habe, aber vertrauen Sie uns einfach, bitte.
Tante Mathilda!
Na, tust für mich.
Na schön. Hallo Lou, ich bin's, Irma.
Es ist zwar traurig, dass Irma das nicht mehr selbst sagen kann, aber bei dir hört es sich fast genauso an.
Na also gut, kommt mit zum Telefon.
Ich rufe jetzt eine Nummer in Santa Monica an und dann gebe ich Ihnen den Hörer, Mrs. Jonas, und dann sagen Sie Ihren Satz. Aber sonst nichts. Aber warten Sie die Reaktion am anderen Ende der Leitung ab. Alles klar? Wähle ich jetzt die Nummer.
Okay.
Leise jetzt. Psst.
Lou Kwan?
Hallo? Lou? Ich bin's, Irma.
Hallo, Irma. Schön, dich zu hören. Wo steckst du? Hallo? Hallo? Hallo!
Das ist ja ein Ding. Ich muss mich erst mal setzen. Sie war gar nicht überrascht, dass Irma am Apparat war.
Na, was sagt ihr jetzt?
Irma Bannister ist überhaupt nicht tot. Sie ist so lebendig wie wir.
Ausgezeichnete Arbeit, Bob. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, du hast mich draufgebracht, Erster. Nach unserem Besuch bei Olivia hast du davon geredet, dass Irma Bannister ihren Tod vielleicht nur inszeniert hat. Als ich später darüber nachgedacht habe, da fiel mir etwas ein, was Olivia ganz beiläufig erwähnt hatte.
Was denn?
Olivias Mutter hat der Tod von Irma Bannister sehr getroffen. Sie hat ständig geweint und so weiter, aber dann kam der Brief von ihrer Schulfreundin. Und nach dem Treffen, mit ihr war alles vorbei.
Und was beweist das?
Nichts, aber von diesem Augenblick an hatte ich den Verdacht, dass der Brief nicht von ihrer angeblichen gemeinsamen Schulkameradin, sondern von ihrer besten Freundin stammte, nämlich von Irma Bannister.
Darin hat sie Lu Quan zu einem geheimen Treffen gebeten und ihr dort die ganze Geschichte gebeichtet.
Wahrscheinlich hat sie tausendmal um Vergebung gebeten, weil sie Mrs. Lu Quan so viel Kummer gemacht hat. Aber sie hätte keinen Ausweg mehr gewusst und so weiter.
Och, das muss ich aber erst einmal verdauen. Das sind ja tolle Nachrichten. Die gute Irma Bannister tut, als wäre sie ertrunken. Verbrechermethoden.
Freu dich doch, dass Irma noch lebt.
Tu ich. Aber was hinter all dem steckt, das möchte ich zu gern erfahren.
Wisst ihr das etwa auch schon?
Keine Ahnung. Aber das bekommen wir auch noch raus. Kommt, Kollegen. Also, ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Ich fahre gleich morgen früh zu Mrs. Quan nach Santa Monica. Mhm. Ihr beide besorgt euch bei Inspektor Cotta eine Besuchserlaubnis und versucht, Don Jordan zu sprechen. Mhm. Vielleicht hat er eine Ahnung davon, wer ihm diese Kopfschmerzen verpasst hat.
Ich hätte da auch noch eine Kleinigkeit. Wenn wir mit Inspektor Cotta telefonieren, dann sollten wir ihn gleich die Autonummer überprüfen lassen. Für ihn ist es ja eine Kleinigkeit herauszufinden, auf wen der Wagen zugelassen ist.
Du meinst den Chrysler? Mhm.
Stimmt, Kollegen. Ich hielt es zwar für besser, dem Inspektor vorerst nichts von unserer Verfolgungsjagd zu berichten, aber diese Information könnte für uns lebensnotwendig sein. HT142XL.
Am nächsten Morgen rief Justus als erstes bei Olivia an, um nach der Adresse des Ladens zu fragen, in dem ihre Mutter arbeitete. Ohne Zögern gab sie ihm die gewünschte Information und eine Stunde später stand der erste Detektiv in Santa Monica vor dem kleinen Laden von Lu Quan.
Guten Tag. Womit kann ich dienen?
Sind Sie Mrs. Lu Quan?
Ja, das bin ich.
Ich muss Sie dringend sprechen. Können wir hier ungestört miteinander reden?
Bis der nächste Kunde kommt, ja.
Mein Name ist Justus Jonas.
Ah, der große Detektiv. Du und deine Freunde, ihr habt euch in meine Wohnung eingeschlichen und meine Tochter ausgefragt.
Mein Onkel steckt in großen Schwierigkeiten. Wir versuchen, ihm zu helfen und deshalb müssen wir dringend mit Irma Bannister sprechen.
Irma Bannister ist tot.
Davon bin ich aber gar nicht überzeugt, Mrs. Quan. Hier in meiner Tasche befindet sich eine Kassette. Auf der ist ein Gespräch aufgezeichnet, das meine Tante gestern Abend mit Ihnen geführt hat. Sie erinnern sich?
Hinter diesem Anruf steckt ihr also auch. Das war ein ganz böser Scherz, junger Mann. Man spielt nicht mit den Gefühlen anderer Leute. Ich habe im ersten Moment wirklich geglaubt, es wäre Irmas Stimme. Sie haben mir den Schmerz zurückgebracht.
Lassen Sie diese Schauspielerei, Mrs. Quan. Sie waren gestern Abend nicht wirklich überrascht, als Sie Irmas Stimme hörten. Sie schienen vielmehr erleichtert darüber zu sein, endlich mit ihr sprechen zu können. Möchten Sie vielleicht eine kleine Kostprobe hören?
Lass gut sein, Junge. Du hast gewonnen. Also, was willst du von mir?
Wo finde ich Irma Bannister?
Das kann ich dir nicht sagen.
Warum nicht?
Weil ich es selbst nicht weiß.
Hören Sie, Mrs. Quan, es geht nicht nur um die Schwierigkeiten, die mein Onkel durch Mrs. Bannister hat. Es sind Anschläge verübt worden. Man hat sogar versucht, uns ins Jenseits zu befördern. Sie müssen mir helfen, Irma Bannister zu finden.
Aber ich weiß wirklich nicht, wo sie sich aufhält. Sie hat mir nur einmal eine Nachricht zukommen lassen, um mich zu beruhigen.
Ah, der Brief von ihrer gemeinsamen Schulfreundin.
Woher weißt du das?
Wir sind Detektive, Mrs. Lu Quan. Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt mit Mrs. Bannister aufzunehmen?
Nein, ich warte auf eine Nachricht von ihr, deshalb war ich...
Auch gar nicht überrascht von Ihrem Anruf gestern. Wenn sich Mrs. Bannister mit Ihnen wieder in Verbindung setzt, dann rufen Sie mich bitte an. Hier ist unsere Karte. Es ist wichtig. Ich fürchte, dass auch Ihre Freundin in großer Gefahr schwebt.
Irma? Großer Gott.
Ach, Mrs. Quan. Schönen Gruß an Ihre Tochter Olivia. Sie ist eine reizende Gastgeberin.
Wie? Ich? Nein.
Zur selben Zeit, als der erste Detektiv den Laden von Luquan verließ, klingelte bei Inspektor Cotta das Telefon.
Ja, Inspektor Cotta?
Peter Shaw hier. Guten Morgen, Inspektor. Wir hätten da zwei Bitten an Sie.
Und die wären?
Erstens wüssten wir gern, auf wen das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HT142XL zugelassen ist. Der Wagen hat sich gestern mit uns eine halsbrecherische Verfolgungsjagd geliefert.
Und zweitens?
Wie geht es Mr. John?
Na, den Umständen entsprechend. Der ist wieder bei vollem Bewusstsein.
Bob und ich würden ihm gerne ein paar Blumen ins Krankenhaus bringen. Ist das okay?
Das ist eine reizende Umschreibung für das, was ihr vorhabt. Okay, ich gebe dem Kollegen im Krankenhaus Bescheid.
Was ist ihm eigentlich genau passiert?
Na, auf dem Weg in die Redaktion ist ihm ein Blumenkübel auf den Kopf gefallen. Es ist ein Glück, dass der Kübel ihn nicht voll erwischt hat. Das sieht aber trotzdem übel genug aus, sagt der Arzt.
Und die Zeugin?
Ja, die behauptet, dass der Kübel nicht von allein heruntergefallen ist. Sie will einen Mann beobachtet haben, der sich daran zu schaffen machte und dann weggerannt ist.
Gibt es eine Personenbeschreibung?
Soll das ein Verhör sein? Eigentlich sollte ich ihr die Fragen stellen und ich habe da eine ganze Menge. Zum Beispiel, was für eine heiße Spur ihr da gerade verfolgt.
Heiße Spur?
Ach nun kommt, ihr wollt doch Mr. Jordan nicht nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten.
Ja, stimmt, Inspektor. Uns interessieren die Hintergründe des Anschlags.
Ihr glaubt also auch, dass es kein Unfall war. Aha. Warum?
Naja, weil wir vermuten, dass zwischen dem Verschwinden von Mrs. Bannister, dem Unfall von Mr. Jordan und unserer Verfolgungsjagd ein Zusammenhang besteht.
Dazu passt vielleicht auch die Meldung, die Sergeant Mulligan gemacht hat. Heute Morgen hat sich ein unbekannter Mann an der Tür zu Mr. Jordans Krankenzimmer zu schaffen gemacht. Als er aber dann entdeckt wurde, dann hat er sofort die Flucht ergriffen.
Konnte er den Mann beschreiben?
Ja, der Bericht von Sergeant Mulligan liegt mir noch nicht vor.
Ja, und die Beschreibung des Attentäters?
Ebenfalls Fehlanzeige. Die Frau war sehr leicht zu beeinflussen. Am Ende hätten wir jede Täterbeschreibung von ihr haben können, die wir haben wollten. Ich glaube, sie hat gar nicht viel gesehen. Also ein Schatten vielleicht, mehr nicht.
Ja. Und wie steht's mit meiner ersten Frage?
Die darf ich dir leider nicht beantworten. Aber vielleicht kann ich dir trotzdem weiterhelfen. Habt ihr den Fahrzeugtyp erkannt?
Ja, ein grauer Chrysler.
Ah. Der Wagen ist vor 2 Tagen in Ventura gestohlen worden. Er war vor einem Kampfsportzentrum abgestellt, während der Besitzer dort trainiert hat.
Danke, Inspektor. Damit haben Sie uns sehr geholfen.
Kurze Zeit später rollte Peters MG auf dem Parkplatz des Roosevelt Memorial Krankenhauses. Als die 2 Detektive den Flur betraten, sahen sie schon von Weitem die schwarze Uniform von Sergeant Mulligan, der vor Don Jordans Krankenzimmer Wache schob.
Mr. Miller, bitte in den OP.
Tag, Sergeant. Ich bin Peter Shaw, das ist Bob Andrews.
Tag. Ich weiß Bescheid. Ihr könnt reingehen.
Danke.
Herein!
Guten Tag, Mr. Jordan. Wir haben von Ihrem Missgeschick gehört und wollten Ihnen diese Blumen...
Verschwindet! Und die Blumen, die könnt ihr auch gleich wieder mitnehmen.
Aber wir dachten, Sie wären vielleicht froh, wenn wir...
Wenn ihr was?
Wenn wir Ihnen helfen würden.
Wobei, könnt ihr mir schon helfen?
Na, zum Beispiel bei der Frage, wer Ihnen das angetan hat.
Was geht euch das an? Dafür ist die Polizei da. Und jetzt raus! Raus!
Okay, wir haben es ja nur gut gemeint. Auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen.
Komm, Bob.
Danke, Sergeant.
Professor Braun auf die Intensivstation.
Ach, Sir. Inspektor Cotter hat vorhin einen Vorfall erwähnt, den es hier heute Vormittag gegeben hat.
So, ihr seid also eingeweiht.
Na, deshalb sind wir ja hier.
Ich war nur kurz austreten und da ich hier alleine Wache stehe, musste ich das Zimmer einen kurzen Moment unbeaufsichtigt lassen.
Professor Braun.
Naja, als ich wieder zurückkomme, sehe ich jemanden vor der Tür stehen. Die Klinke hat er schon in der Hand.
Ja, und dann?
Halt, stehen bleiben, habe ich gerufen. Doch... Da hat sich der Kerl schon aus dem Staub gemacht.
Sie sind natürlich hinter ihm her.
Bin ich nicht.
Professor Braun,
hätte doch auch ein Ablenkungsmanöver sein können, um mich hier wegzulocken.
Professor Braun auf die Intensivstation Zimmer 4.
Wie sah der unbekannte Besucher denn aus?
Professor Braun.
Mittelgroß, nicht gerade schlank, aber verdammt schnell zu Fuß. Außerdem trug er eine dunkle Sonnenbrille und einen Vollbart.
Etwa einen schwarzen Vollbart?
So schwarz wie wahrscheinlich seine Seele.
Schwester Michaela?
Es könnte sein, andererseits, Typen mit Brille und schwarzem Vollbart gibt es bestimmt dutzendweise in Rocky Beach und Umgebung, aber...
Ja, und Sie haben den Kerl einfach so laufen lassen?
Was blieb mir anderes übrig? Über Funk habe ich sofort die Kollegen informiert. 3 Minuten später war der Streifenwagen da. Aber der Bursche war wie vom Erdboden verschluckt.
Danke, Sergeant. Gut, dann müssen wir jetzt gehen. Halten Sie Ihre Stellung.
Darauf könnt ihr euch verlassen. Schönen Tag noch.
Ja, gleichfalls.
In ihrer Zentrale trafen sich die 3 Fragezeichen kurze Zeit später zu einer Besprechung.
Das ist ein Hammer, Just. Peter und ich sind uns einig, der geheimnisvolle Besucher im Krankenhaus war Centauria.
Jedenfalls passt die Beschreibung ganz genau auf ihn.
Dann hat unser famoser Boxtrainer also an ein und demselben Tag versucht, 3 Menschen ins Jenseits zu befördern. Ja.
Oder es war jemand, den er uns nachgeschickt hat.
Erzähl du erst mal, was du bei Mrs. Luquan erreicht hast.
Nicht viel. Hm? Sie gibt zwar zu, dass Irma noch lebt, aber das wussten wir ja bereits. Offenbar weiß sie auch nicht, wo Irma Bannister sich aufhält. Aber jetzt etwas anderes, Kollegen. Wir machen morgen einen kleinen Ausflug.
Was? Aha. Und wohin, wenn man fragen darf?
Nach Santa Monica. Zu der Versteigerung, bei der Irmas Objekte unter den Hammer kommen. Onkel Titus und Tante Mathilda kommen auch mit. Und wisst ihr was? Mein Instinkt sagt mir, dass es ziemlich spannend wird.
Apropos spannend. Ich habe da eine Theorie über die Rolle, die Mr. Santoria in diesem Fall spielen könnte.
Hört, hört.
Ja, die Theorie hat einen großen Vorzug. Wenn ich es recht sehe, passt alles ganz wunderbar zusammen.
Na, heraus damit!
Eigentlich ist es ganz einfach. Irma Bannister war in Geldschwierigkeiten. Irgendwann wurden diese Sorgen so stark, dass sie auf die Idee kamen, ihren eigenen Tod zu inszenieren, nicht wahr?
Das hatten wir schon.
Ja, eben.
Der Zweck des Manövers war aber nicht nur die Flucht vor ihren Gläubigern. Santoria ist Irmas Komplize bei einem großen Versicherungsbetrug. Da ihr praktisch nichts mehr gehörte, hat sie ihm kein Geld oder sonstiges Vermögen hinterlassen können. Alles, was sie besaß, war ihr Eigentum ihrer Bank.
Ja.
Aber sie brauchte Geld für ihr neues Leben. Und da liegt es doch nahe, eine hohe Lebensversicherung abzuschließen und diese abzukassieren.
Ach.
Die Sache hat nur einen Haken. Man muss einen Begünstigten benennen. Und da Irma Bannister, außer ihrem Neffen, keine weiteren Verwandten mehr hat, möchte ich wetten, dass die Versicherungspolice zu seinen Gunsten ausgestellt war.
Hm. Und natürlich hatten sie sich vorher darüber verständigt, wer welchen Anteil bekommen sollte.
Alles lief glatt. Aber plötzlich tauchen Leute auf, die unangenehme Fragen stellen. Und da wird Mr. Santoria nervös und greift zu drastischen Mitteln. Erst Don Jordan, der durch seinen Besuch neugierig geworden ist und den Fall Irma Bannister wieder aufrollt. Er ist ja als guter Spürhund bekannt und wahrscheinlich sind im Sommer einige Fragen offen geblieben, die er gern beantwortet haben will. Vergesst nicht, als Don Jordan ohne Bewusstsein war, hat er andauernd etwas von Betrug gemurmelt.
Hm. Und um Don Jordan auszuschalten, lässt Centauria ihm einen Blumenkübel auf den Kopf fallen.
Genau.
Und als wir dann auch noch auftauchen, verliert er die letzten Hemmungen und jagt auch uns hinterher.
Nachdem wir ihn in letzter Sekunde ein Schnippchen geschlagen haben, geht er ins Krankenhaus und versucht Don Jordan endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Und das alles für seine Tante, die ihm wahrscheinlich nur einen kleinen Helferlohn versprochen hat. Also ein bisschen viel, findet ihr nicht?
Ja, ich glaube, die letzten Antworten werden wir morgen auf der Versteigerung finden.
Die Versteigerung am nächsten Morgen fand in einem Industrieviertel von Santa Monica statt. Der erste Bekannte, der den 3 Fragezeichen über den Weg lief, war Mr. Dimitrios. Allerdings hatte der Bankdirektor weder Augen noch Ohren für seine Umgebung, als er unmittelbar vor ihnen den Vorraum der Halle betrat. Dort hatten sich bereits 2 Dutzend Menschen versammelt.
Allen Anschein führt Mr. Dimitrios die Versteigerung selbst durch.
Schau mal, wer da kommt. Mrs. Luquan mit ihrer Tochter Olivia.
Ist ja alles versammelt, was Rang und Namen hat.
Ja.
Nur schade, dass uns nicht auch Mr. Don Jordan die Ehre seines Erscheinens geben kann.
2 fehlen noch. Oder habt ihr Mr. Centauria schon irgendwo gesehen?
Glaubst du, der traut sich hierher? Lasst uns schon mal die besten Plätze belegen.
Hm? Onkel Titus, Tante Mathilda, kommt!
die Stühle sind schon alle besetzt. Die Auktion fängt schon an. Mr. Dimitrios betritt das Stehpult.
Verehrtes Publikum, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Wir konnten ein so großes Interesse nicht voraussehen. Ich fordere deshalb insbesondere die Herren auf, der Auktion im Stehen zu folgen.
Onkel Titus, Mr. Jefferson ist ja auch hier. Ob er den zweiten Spiegel auch ersteigern will?
Seht mal nach links, Kollegen.
Was denn da?
Mr. Santori und sein Gorilla aus dem Boxzentrum sind soeben auf der Bildfläche erschienen.
Ruhe jetzt.
Fangen wir mit dem ersten Kunstgegenstand an. Aus dem Nachlass einer berühmten Sammlerin, Mrs. Irma Bannister, Nummer 4312. Ein Spiegel aus dem Jahre 1882, handgefertigt in Dallas, Texas. Wir beginnen mit $850. Wer bietet mehr?
900!
1000!
Geboten sind $1000 zum ersten.
1200!
1200? Ein wirklich schönes Stück, sehr schöne Handarbeit und absolut einmalig. 1200 zum ersten.
1400.
1400 zum ersten. 1400 zum zweiten. Zum. Meine Damen und Herren, ich garantiere Ihnen, wenn Sie morgens in diesen einzigartigen Spiegel sehen, dann vergeben Sie sich alle Sünden, die Sie am Tag zuvor begangen haben.
1600.
Irma?
Justus, sie ist es.
Irma?
Ist die das? Die Dame mit dem großen Hut und der Sonnenbrille?
$2000!
Mr. Jefferson, er betritt mit einem Paket das Podium.
Meine Damen und Herren, was Sie hier erleben, ist Betrug. Sehen Sie diesen zweiten Spiegel hier. Einzigartig, nicht wahr? Er gleicht diesem hier wie ein Ei dem anderen.
Ruhe, meine Herrschaft, ich bitte um Ruhe. Das ist doch alles nur ein Missverständnis.
Irma Bannister ist aufgestanden und steuert direkt auf Santoria zu. Was hat sie vor?
Sie spricht mit ihm. Sieht ganz schön wütend aus, die Dame.
Du elender Schuft, du!
Saftige Ufer.
Kollegen, da kommt die Polizei. Mr. Jefferson.
Geben Sie mir das Mikrofon. Ich habe die Polizei hierher bestellt. Ich sorge dafür, dass sie alle hinter Gitter kommen.
Erzähl schon! Wir wollen es hören!
Irma Bannister, ihr Neffe Raul Santoria und sein beleibter Handlanger wurden sofort verhaftet. Doch noch waren die letzten Fragen nicht geklärt. 2 Stunden nach der missglückten Versteigerung saßen Onkel Titus, Tante Mathilda und die 3 Fragezeichen in einem Restaurant in den Bergen von Santa Monica und besprachen die letzten Rätsel.
Also so ganz kapiert habe ich die ganze Geschichte immer noch nicht. Wer hat denn da was mit wem angestellt? Und warum ist Irma so plötzlich wieder aufgetaucht?
Die erste Frage kann dir unser Spezialist für Archiv und Recherchen beantworten. Bob hat nämlich schon gestern eine Theorie über den ganzen Fall aufgestellt. Mhm. Und die war auch verdammt gut.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel, warum Mr. Santoria gleich zum Äußersten griff, als Mr. Jordan und wir auf der Bildfläche erschienen?
Ja, eigentlich ist die Sache ganz einfach. Ursprünglich wollte Irma Bannister mit Hilfe ihres Neffen ihre Lebensversicherung betrügen. Irma wollte mit dem Geld ein neues Leben anfangen, aber sie hatte noch ein viel wichtigeres Motiv für ihre Tat, nämlich Rache. Sie fühlte sich nach dem Waldbrand von ihrer Versicherung um ihr Lebenswerk betrogen. Und so ersann sie einen Plan, wie sie doch zu dem Geld kommen könnte, das ihr, wie sie meinte, rechtmäßig zustand. Mit einem Versicherungsbetrug konnte sie, so glaubte sie jedenfalls, 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Aber sie hatte die Rechnung ohne ihren Neffen gemacht. Mhm. Sie hatte nämlich keine Skrupel, das ganze Geld in seine eigene Tasche zu stecken und ihr nur einen kleinen Teil auszuzahlen. Schließlich konnte Mrs. Bannister ja schlecht zur Polizei gehen und sagen, Hilfe, mein Neffe betrügt mich um mein Geld. Denn erstens war sie ja amtlich tot und zweitens stammte das Geld aus einem richtig schönen Versicherungsbetrug. Mit dem Geld wollte sich Santoria einen lang gehegten Traum erfüllen, ein eigenes Trainingszentrum. Hm. Und diesen Traum wollte er sich weder von Mr. Jordan, der tatsächlich seine Recherchen im Fall Irma Bannister wieder aufgenommen hatte, noch von uns zunichte machen lassen. Also hetzte er seinen Gorilla auf die vermeintlichen Störenfriede.
Und an dieser Stelle tritt Irma Bannister wieder in Erscheinung. Als sie merkt, dass ihr schöner Plan gescheitert ist und sie nichts gegen ihren Neffen unternehmen kann, entschließt sie sich, alles auffliegen zu lassen. Aber sie will einen letzten großen Auftritt. Und welcher Ort wäre dafür geeigneter gewesen als die Versteigerung heute?
Der Auftritt ist ihr wahrlich gut gelungen.
Aber was hat es denn nun mit den 2 Spiegeln auf sich?
Nichts.
Der Spiegel, den du an Mr. Jefferson verkauft hast, ist tatsächlich echt und seinen vollen Kaufpreis wert. Eben ein Unikat aus dem 16. Jahrhundert. Irma Bannister hatte beide Spiegel in ihrem Besitz. Nach der Brandkatastrophe hat sie aber vorsichtshalber nicht alle ihr gehörenden Kunstgegenstände offengelegt. Unter den verschwiegenen Gegenständen befand sich auch der echte venezianische Spiegel. Deshalb befindet er sich auch nicht auf der Liste der Bank. Alle Kunstgegenstände, über die sie frei verfügen konnte, hat sie dann kurz vor ihrem Ableben zu Geld gemacht. Denn sie brauchte ja welches für die erste Zeit nach dem angeblichen Unfall. Sie wollte kein Aufsehen erregen, also hat sie ihre Sachen nicht alle auf einmal verkauft. Aber ich wette, dass jeder von Onkel Titos Kollegen kurz vor ihrem Verschwinden ein Schnäppchen aus ihrer Sammlung angeboten bekommen hat.
Und der zweite Spiegel?
War eben nur eine, wenn auch zugegebenermaßen gute Nachbildung. Natürlich wusste Irma Bannister, dass die Bank den zweiten Spiegel veräußern würde. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatte, ist, dass ausgerechnet unser Mr. Jefferson über diesen zweiten Spiegel stolpern würde.
Dann war der ganze Wirbel, den Mr. Jefferson veranstaltet hat, völlig umsonst.
Nicht ganz, denn er hat, ohne es zu wissen, diesen Fall ja erst ins Rollen gebracht.
Jungs, mir qualmt ja schon vom Zuhören der Kopf. Ich brauche jetzt erstmal eine Erfrischung. Und wenn der Oma nicht kommt, dann werde ich zur Feier des Tages die Getränke für euch holen. Also, was darf's denn sein? Ihr seid ausnahmsweise eingeladen.
Oh, danke.
Wie großzügig.
Sehr, sehr gut.
Die drei Fragezeichen.